einige Verse aus der Heiligen Schrift lesen, und zwar den Psalm 100. Da heißt es, ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Von dieser Treue Gottes hatten wir gerade gesungen. Und im Eingangslied, dass wir heute Morgen hier sind, um auf Gottes Wort zu hören. Psalmen heißen auf Hebräisch eigentlich Loblieder. Und die Psalmen, diese gesamte Sammlung dieser Loblieder, die bildeten Israels altes, von Gott eingehauchtes Liederbuch. Und dieses Liederbuch sollte die richtige Gesinnung und den richtigen Inhalt von Anbetung beschreiben. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, da steht über die Schriften, die Gott eingibt, dass sie gut sind für jeden Menschen, der sie hört, zur Lehre und zum Verstehen. Und dort steht im griechischen Urtext, sind wir wieder bei Griechisch, dass das oft mehrere Bedeutungen hat, da steht im griechischen Urtext eigentlich, dass diese Reden, auch der Psalmen, von Gott ausgeatmet sind. So würde das wörtlich übersetzt heißen. Von Gott ausgeatmeter Spruch und von Gott ausgeatmete Rede. Mit so einem Psalm wollen wir uns heute einmal beschäftigen. Der Psalm hat als Überschrift oder schon im ersten Vers stehen, zum Dankopfer. Er hat einen unbekannten Autor. Wir haben ungefähr 50 Psalmen, von denen wir den Verfasser nicht wissen. Und dieser Psalm ist einer davon. Und Psalm 100 ist gewissermaßen ein Schlussakkord auf eine Reihe von Vorgängerpsalmen. Ab 93 stellen das die Fachleute fest, die alle von der Größe und von der Erhabenheit Gottes zeugen. Und der Psalm 100 ist praktisch wie der I-Punkt. Ein Psalm zum Dankopfer, zum Zusammensein, versammelt sein, zum gemeinsamen Danksagen. Es fällt uns in diesem Psalm die Schreibweise auf. Es ist fast alles, was er uns sagt, der Psalmschreiber, in der Befehlsform geschrieben. Imperativ heißt diese Schreibweise. Und da steckt dieses Wort Imperator drin. Das war ein Zusatztitel der römischen Kaiser. Die hatten das Sagen, die konnten Befehle erteilen. Jauchzen, dienen, kommen, erkennen, einziehen. Es werden Preisen und Danken noch genannt. Und wenn man es zusammenzählt, sind es 7 Dinge, die uns in Befehlsform angetragen werden. Und 7 Dinge zählt der Psalmbeter auf, und mit einigen von diesen Befehlen wollen wir uns etwas näher beschäftigen. Da steht zu Beginn das Jauchzen. Ja, alle Welt. Das Wort Gottes geht wohl auch hier davon aus, dass die gesamte Schöpfung zur Ehre Gottes da ist, wie wir es im Lied gesungen haben. Und dass alles zum Lob Gottes existiert. Jauchzen, eigentlich müsste man da mehr hören. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Das Wort scheint überlagert zu sein. Es ist von anderen Geräuschen in unserem Leben, in unserer Umgebung, in der Welt, in der wir gerade leben, etwas, ja, nicht so deutlich zu vernehmen, dass die Schöpfung oder auch die Christenheit jauchzt. Eigentlich müsste man davon mehr hören, so rein gefühlsmäßig. Und das auch innerhalb des Kirchenvolkes. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Wir hatten vor einer ganzen Weile schon den Musikevangelist, den Waldemar Grab hier. Der hat uns am Samstag eigentlich seine Lebensgeschichte erzählt. Die war sehr, ja, einprägsam. Und am Sonntag hat er uns das Wort Gottes gepredigt. Und wenn ich mich recht erinnere, da ging der Gottesdienst in einem sehr gefüllten Gemeinderaum los und er saß ganz still an seinem Instrument und hat erst mal gar nichts gesagt. Und dann hat er, so ist es mir in Erinnerung, mit einem Satz angefangen, da wusste erst mal keiner, was das soll. Schon wieder diese Viecher. Kennt ihr euch das auch noch? Und dann sagt er, das ist ihm durch die Gedanken gegangen, wenn er das 13. oder 14. Mal auf den Galapagosinseln angelegt hatte. Schon wieder diese Viecher. Und er musste immer mit anderen Touristen anstandshalber einen Inselrundgang mitmachen. Und da, das war dann eines seiner Themen, das ist Undankbarkeit in gehobener Form. Da war er aber noch kein Christ. Und so fällt das Jauchzen über die Fülle, in die Gott uns hineingestellt hat in dieser Welt, fällt das bescheiden aus. Bei Ungläubigen sowieso und bei Gläubigen scheint es leiser geworden zu sein. Nach dem Jauchzen kommt aber schon ein anderer Auftrag, und zwar das Dienen. Das liegt dem modernen Menschen noch weniger, wenn wir ehrlich sind. Wer dient denn gern? Diener sein, das wollten wir uns doch eigentlich abschaffen. Und gerade dazu ruft der Psalmbeter in Psalm 100 auf. Und in dem Wort dienen, das an uns gerichtet ist, da ist schon die Botschaft enthalten, dass auch Gottes Dienst Arbeit ist. Das kann durchaus anstrengend sein. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, meint so viel wie: beugt euch vor Gott, und zwar so, wie sich ein Diener vor seinem Herrn zu beugen hatte. Es heißt also nicht umsonst Gottes Dienst. In der Zeit des alten Bundes traten die Menschen in Zion vor das Angesicht Gottes, indem sie ihre Opfer darbrachten. Und es kostete sie etwas. Trotzdem sollten sie es mit Freuden und mit Dank tun. Der Hebräerbrief, wir schweifen mal von unserem Psalm 100 ab, der Hebräerbrief greift diesen Unterschied zwischen Gottesdienst im Alten Bund und dem neuen testamentlichen Gottesdienst auf. Der Tempeldienst in Jerusalem hatte eine gewisse Faszinationskraft. Und der Hebräerbrief ist ja an mehr oder weniger messianische Juden gerichtet, gläubig gewordene. Und da schien eine auch gewisse Ermüdung einzutreten. Die Faszinationskraft des Tempeldienstes schien attraktiver zu sein als die neutestamentliche Versammlung. Die hatten damals auf keinen Fall so ein Haus. Vielleicht mussten sie sich auch mal unter einem undichten Dach versammeln. Es war immer heiß oder sehr warm. Und im Tempel, die Mauern und die Größe, das strahlte doch was aus. Und das war in der Versammlung in der ersten Gemeindezeit wohl nicht vorhanden. Und angesichts dieser Versuchung, da wieder zum Tempeldienst zurückzufallen, da betont der Schreiber des Hebräerbriefes, dass wir, die neutestamentliche Gemeinde, eigentlich einen viel größeren hohen Priester haben. Der ist nicht in ein irdisches Heiligtum gegangen, wie der Priester damals, sondern der ist durch die Himmel gegangen. Da steht die Mehrzahl im Hebräerbrief. Und die neutestamentliche Gemeinde wird aufgefordert, durch Jesus Christus beständig ein Opfer des Lobes darzubringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gott dienen kann ein Mensch auf unterschiedliche Weise. Eine Versammlung am Sonntag besuchen ist nur eine davon. Psalm 100 scheint aber genau auf diese Form zu zielen. Denn der nächste Befehl lautet: Kommt vor sein Angesicht, und zwar wieder mit Jubel. Das ist die dritte Aufforderung: Kommt vor das Angesicht Gottes. Nun scheinen vielen Menschen Gottesdienste heute vielleicht langweilig. Den Kindern könnten wir das ja zugestehen. Da heute aber so wenig da sind, habe ich keinen Programmpunkt mit für die Kinder aufgenommen. Aber es erscheint auch Erwachsenen nicht immer interessant. Es scheint fade oder öd oder gar ermüdend, mit allerlei Beigeschmack. Und es gibt die Frage: Muss man sich das antun, sonntags zeitig aufstehen und so weiter und so fort? Liegt das an einer Form, die nicht mehr zeitgemäß ist? Oder liegt das an den Besuchern, die zwar kommen, aber das Angesicht Gottes gar nicht mehr suchen? Oder liegt es an einer Botschaft, die nicht mehr Gott im Mittelpunkt hat, sondern den Menschen? Die ist dann sogenannt menschenzentriert. Vor sein Angesicht kommen und erkennen, dass der Herr Gott ist. Es gibt nur einen wahren Gott und es gibt nur einen lebendigen Gott. Er wird im Alten Testament Jahwe genannt. Im Neuen Testament begegnet er uns als der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Menschen sollen erkennen, dass der Herr Gott ist. Das ist der Gott, von dem der Psalmbeter schreibt, von dem das Alte Testament schreibt und der die Bibel in Auftrag gegeben hat. Wir sind bei der Aufforderung, diesen Gott zu erkennen. Und es will scheinen, als ob der Zahn der Zeit an dieser Erkenntnis nagt. Zumindest unsere Vorfahren hatten in dieser Frage eine bessere Erkenntnis als wir. Die Ahnung davon, dass es einen lebendigen Gott gibt, geht mehr und mehr verloren. In unseren Tagen kann man bis in Gemeindekreise hinein die Meinung antreffen, dass der Gott, der sich in der Heiligen Schrift offenbart, dass das derselbe sei wie Allah. Da sind wir bei einem aktuellen Punkt. Das ist nicht vor 100 Jahren gewesen, das ist heute. Nun können wir als Christen nichts anderes sagen, als dass wir an den gleichen Gott glauben wie Abraham. Da gibt es keine Deutelei. Aber von Abraham gehen zwei verschiedene Linien weiter. Eine über Ismael und eine andere über Isaak. Es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott den Isaak. Wieder ein Wort aus der Bibel, und wir dürfen auch hier annehmen, dass das von Gott ausgeatmet war. Gott segnete den Isaak, und dessen Linie geht weiter über Könige und Propheten bis auf das Kommen Jesu in unsere Welt und geht weiter bis in unsere Tage, in das Zeitalter der Gemeinde, und über diesen Weg geht der Segen Abrahams und Isaaks weiter bis auf gläubige Christen. Gläubige Christen sind in den Augen Gottes Nachkommen Abrahams im Geist, und zwar aus den Nationen. Wir haben in der ersten Stunde das schon gelesen. Und diese Nachkommen Abrahams im Geist, dürfte man annehmen, die müssten doch die Herleitung wissen und damit dieses Erkennen des lebendigen Gottes umsetzen können. Für sich selbst und für suchende und unsichere Menschen in unseren Tagen. Zu dieser Erkenntnis Gottes gehört auch der Zusatz, dass er uns gemacht hat und nicht wir selbst. An dieser Stelle ist eine Doppelbedeutung möglich. Wir wissen, dass Gott einen jeden ins Leben gerufen hat, aber es könnte hier auch ein ganzes Volk gemeint sein, eine Nation zu seiner Ehre. Vor 14 Tagen, an dem Sonntag, da ging die Woche zu Ende, in der unsere Geschwister, mehrere aus der Gemeinde, zur Landesgartenschau einen Tag diesen Kirchenpavillon betrieben haben, betreut haben und dort als Ansprechpunkte zur Verfügung standen. Wir waren mit anderen Geschwistern am Sonntag ab 13 Uhr dort, und da habe ich mal die Leute gezählt, die dort diesen Pavillon frequentierten. In der Spitzenzeit, so von halb zwei bis halb fünf, da bin ich teilweise in 5 Minuten auf 15 Personen gekommen, die zum Pavillon rein und wieder rausgingen. Eine ganze Menge Besucher. Und da konnten sich einige nicht verkneifen, Bemerkungen zu machen, dass wir sie hören mussten. Da fragt eine Besucherin eine andere: Hast du Gott schon mal gesehen? Die Antwort: Nein. Na bitte. So, dann ging die weiter. Fragen hatten sie keine. Und ein anderer Besucher hat sich geäußert, dass wir das hören mussten. Die Kirche hat auf einer Landesgartenschau nichts verloren. Es gab aber auch Besucher, die keine Fragen hatten und stattdessen uns sehr freundlich gegrüßt haben. Da konnte man sich dann auch sein Teil denken. Vielleicht waren es Geschwister aus irgendeiner Gemeinde. Er hat uns gemacht, er hat alles gemacht. Eine Gartenschau ist eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, die Welt, in der wir leben und die uns umgibt. Das ist eine weitere Möglichkeit, in dieser Welt, die uns umgibt, Gott zu entdecken. Im Vers 4 heißt es dann in unserem Psalm, zieht ein in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Damit gibt der Psalm 100 eine Antwort auf die Frage, was Gottesdienst ausmacht. Und zwar dienend vor das Angesicht Gottes zu treten. Aus seinem Wort etwas hören, wer er ist und was er getan hat. Und hier gehört in ein Zeugnis über die Taten Gottes in jedem Fall die Botschaft vom Kreuz. Und dass es um Golgatha und um die Auferstehung keinen Bogen gibt. Das ist das Zentrum, das ist die Basis auch unseres Glaubens. Das Evangelium darf auch in unseren Tagen nicht verdünnt werden. Und es darf auch nicht nur in einem Gefängnisgottesdienst verkündigt werden, ihr seid alle Sünder, die ihr hier sitzt. Das gilt für jeden, auch für uns. Aber an dieser Stelle, wo diese Botschaft gesagt wird, dass alle Menschen Sünder sind, da bietet Gott auch Hilfe an, weil er weiß, dass sich keiner aus eigener Kraft retten kann. Gottesdienste, vielerlei Formen, vielerlei Möglichkeiten. Manches haben wir sicher auch schon bei Besuchen in der Verwandtschaft, im Urlaub oder anderswo kennengelernt. Wir sind da schon ein ganzes Stück flexibel geworden. Aber es gibt sogenannte bedürfnisorientierte Gottesdienste. Da fragt man zuerst nach dem Level, den die Zuschauer, die Zuhörer haben. Das Publikum ist praktisch der entscheidende Punkt. Und auf das Publikum soll dann die Botschaft gerichtet werden. Und es wird da viel versucht, um Ungläubige mit der Bibel bekannt zu machen. Wir merken alle, dass die Beziehung unserer Mitmenschen zur Kirche, zur Religion und Christentum schwindet. Wir können auch nicht alle Unternehmungen und Versuche, die irgendwo unternommen werden, um Menschen die gute Botschaft zu sagen, schlecht reden. Aber im Zentrum sollten wir wissen, dass Gott stehen müsste. Und Menschen brauchen diese Botschaft. Gott ist der Mittelpunkt, nicht der Mensch. Dass auch wir in diesem Jahr einen Tag begehen konnten zum Gedenken, 70 Jahre in Ruhe und Frieden und in relativer Sicherheit gelebt zu haben, das ist nicht allein unser Verdienst. Aber selbst diese Erkenntnis und der Dank darüber, da gerät langsam in den Hintergrund. Da ist die absolute Dominanz der Naturwissenschaften und die lässt immer weniger Raum für den Glauben. Und Ich weiß nicht, ob ihr das Bild verstehen könnt. Wir befinden uns in einer sogenannten Selfie-Gesellschaft. Da ist der Mensch im Vordergrund und hinter ihm alles mögliche andere, was ihm wichtig erscheint, was er anderen zeigen will, aber immer das Ich im Vordergrund. Das ist unsere Zeit. Psalm 100 stellt auch in unserer Zeit Gott in den Mittelpunkt mit einer siebenfachen Aufforderung an jeden. Den Größenunterschied Gott-Mensch recht zu bedenken. Wir wissen aus Altem und Neuem Testament von umstrittenen Gottesdienstformen. Wir wissen von Bilderverehrung und aus unseren Tagen von noch ganz anderen Varianten, wie man Gottesdienst feiern will. Da wird viel versucht. In einer Zeit, in der andere Mächte und Gewalten allumfassenden Anspruch auf unsere freie Zeit anmelden, da ermutigt dieser Psalm, an Gott zu denken. Denn er hat uns gemacht, nicht wir selbst. Und in einer Welt, in der wir leben, da hört man Bekenntnisse von Prominenten, die heißen fast identisch so: Ich glaube an Gott, dass es ihn gibt, dass er das Leben ins Dasein gerufen hat, aber in die Kirche gehe ich nicht mehr. Trotzdem zähle ich mich als gläubigen Menschen und lese sogar in der Bibel. Man kann dieser Art von Gläubigen nur wünschen, dass sie beim Lesen der Bibel auf Jesus Christus stoßen. Denn niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das Gebet des Psalmisten endet mit der Aussage: Gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Mit dieser Treue, mit dieser Zuverlässigkeit Gottes rechnen, das ist auch für uns eine gute Empfehlung. Den Zugang zu Gott durch Jesus Christus zu nutzen und damit Gott dienen. Und indem Menschen das machen, auch wir heute Morgen, vor sein Angesicht kommen und erkennen, dass der Verfasser der Bibel der lebendige Gott ist. Das ist das Anliegen von Psalm 100, von Gott ausgeatmeter Text. Und er will jedem Leser und jedem Hörer diese Verse nahebringen für sein Leben und will für uns Wegweiser sein zum Dienen und zum rechten Gotteslob.